Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für Carbon und Laktat. Heute ist der 20. November 2018 und hier sind wir Simon Müller und meine Wenigkeit Frank Wechsel. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Simon, zwei Episoden Carbon und Laktat haben wir hinter uns. Heute ist die dritte. Können wir ein bisschen über die Resonanzen sprechen, die wir bisher so bekommen haben. Erstmal finde ich sehr erstaunlich, 4.500 Leute haben uns bei beiden Folgen verfolgt. Und laut iTunes sogar zu 95% der gesamten Dauer, die wir angeboten haben.
Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis.
Damit können wir erstmal leben. Das verpflichtet uns natürlich, dass wir jetzt am Ball bleiben. Also der Dienstag hat sich eigentlich erst jetzt so bei uns eingebürgert. Der war eigentlich nie geplant. Aber das ist jetzt unser fester Carbon- und Laktat-Tag.
Ja, genau. Wir wissen ja auch, je nachdem, was dann so anliegt, auch arbeitstechnisch und wenn die Saison wieder losgeht, ob sich das weiterhin so umsetzen lässt. Aber jetzt gerade fahren wir, glaube ich, ganz gut damit. Von daher, ja, bleiben wir da am Ball.
Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwann mal die 5.000 knacken. Die Leute haben, glaube ich, momentan, so wie wir es sehen, die Tendenz ist aufsteigend. Nachdem wir relativ stabil über den Sommer gekommen sind, haben die Leute jetzt mehr Zeit zum Podcast hören?
Ja, Indoor-Training.
Indoor-Training, ja,
da war noch was. Die Leute sitzen mehr auf der Rolle oder im Fitnessstudio auf dem Laufband oder auch so. Ich glaube, es hat sich einfach so ein bisschen etabliert dieses Jahr. Ich finde es echt auffällig, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt, auch im Triathlon. Und da muss man ja irgendwie sagen, für lockere Sachen bietet sich das ja auch an, nicht irgendwie zum 20. Mal die Lieblingsmusik zu hören, sondern vielleicht auch dann was irgendwie sich erzählen zu lassen. Hörbücher ist ja auch, bin ich auch ein super großer Fan von. Aber ja, ich habe so das Gefühl auch immer im Umfeld, das ist ja meistens so, wenn man im Umfeld irgendwas wahrnimmt, dann spiegelt sich das auch so generell meistens wieder. Und ja, da gibt es viele, die ich kenne, die das gerne nutzen beim Training.
Wir können das ja so machen, dass die Leute mal diesen Podcast als Trainingseinheit verfolgen. Immer wenn du sprichst, fahren sie 250 Watt und wenn ich spreche, fahren sie 150.
Ja, das müssen wir noch vorher ankündigen. Dann machen wir audiogesteuertes Intervalltraining. Das wäre eine Idee für eine Carbon- und Laktat-Sonderausgabe.
Das ist doch mal eine Idee. Ja, ist aber ein gutes Stichwort. Ich saß heute schon auf der Rolle. Ich habe momentan echt mehr Puls als Watt.
Ja, das ist beim Wiedereinstieg. Zum Glück kann ich da nicht so unbedingt aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in den letzten Jahren sehr gesund geblieben. Aber genau, witzig, dass du das sagst, weil bei den Profis gibt es halt so Geschichten, da wird dann manchmal raufgeguckt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wattanzahl durch 2 gleich Herzfrequenz. Also Beispiel 260 Watt mit 130er Herzfrequenz ist dann ganz gut.
Also
dann hat man es geschafft, dann fährt man gut Rad, definitiv.
Also dann hätte ich heute entweder mit 70 Watt, mit 80 Watt fahren müssen oder mit 208, jetzt komme ich komplett durcheinander. Nein, ich hätte entweder mit einem Puls von
80 fahren müssen, wenn du 160 getreten hast?
Nein, also ich bin heute gefahren, Karten auf den Tisch, 140 Watt mit einem 160er Puls. Also ich hätte entweder einen 320er Puls fahren müssen oder 80 Watt.
Nee, andersrum. 140 Watt, 70er Puls oder 280 Watt?
Es ist auf jeden Fall scheiße.
Nee, 320 Watt. Also jetzt haben wir es. Du bist 140 Watt gefahren, dann entweder 70er Puls oder 320 Watt, wenn du 160er Herzfrequenz hattest.
Ja.
Mal 2. Ja, also von der Statistik sind wir beide, glaube ich, entfernt. Du vielleicht zurzeit ein bisschen mehr als ich.
Ja, es ist echt, es ist dramatisch. Ja, es ist dramatisch. Also für alle, ich bin ja auch ein paar Mal gefragt worden, ich habe eine Schambeinentzündung. Das hatte, glaube ich, auch Franz Löschke im frühen Saisonverlauf. Ja. Der ist dann wieder in Form gekommen. Das haben sonst eigentlich Fußballer. Es ist hartnäckig, es geht nicht weg. Ich kann wieder leicht trainieren, also von der Wattzahl leicht, vom Puls Anschlag. Ja, es muss ja wieder werden, aber von daher ist erstmal alles, was an Wettkampfplanung da stand. Ich habe einen Wettkampf gemeldet, aber du hast auch einen gemeldet, glaube ich.
Ja, ich habe auch schon was vor.
Was ist dein nächster?
Am 2. Dezember laufe ich 26 Kilometer, eher Crosslauf. Ratzeburger Adventslauf heißt das. Das ist eine ziemlich große Veranstaltung. Werden 5 Strecken angeboten, insgesamt 3.000 Leute. Und gibt es, glaube ich, auch schon fast 40 Jahre. Wurden auch schon mal Kenianer für eingekauft. gibt es zum Glück nicht mehr, weil ich ja auch irgendwie das Ziel verfolge, das Ding gern gewinnen zu wollen eigentlich. das ist eigentlich eine coole Geschichte, weil als ich 18 Jahre alt war, wollte ich unbedingt noch Marathon laufen. Und habe dann diese 26 Kilometer, weil Cross und sehr anspruchsvoll und viele Hügel, als Vorbereitung dafür gemacht und bin dann, glaube ich, irgendwie 23. geworden. Und da habe ich dann mir die Leute vorne angeguckt und dachte, boah, das ist ja unfassbar, wie man so schnell sein kann. Und das sind halt jetzt Leute irgendwie, mit denen ich trainiere oder die ich auch schon öfter geschlagen habe jetzt beim Laufen. Von daher, das ist ja so cool und nostalgisch zurückzugucken, wo man dann vor ein paar Jahren irgendwie angefangen hat, weil das waren so, war so das erste, zweite Jahr, wo ich das ein bisschen intensiver gemacht habe.
Ja, also ich habe ganz bewusst einen Lauf gemeldet, wo ich nicht gewinnen kann, weil es keine Wertung gibt. Ja, das ist am 6. Dezember der Zipfelmützenlauf in Norderstedt. Fünf Kilometer mit 11 weihnachtlichen Verpflegungsstationen. Das ist jetzt genau das Richtige.
Das ist genau das Richtige. Das ist perfekt zum Wiedereinstieg für dich auf jeden Fall.
Ja. Ansonsten, ich habe ja noch ein anderes Event. Ich stehe ja noch auf der Bühne bei der Selfish Night. Und ich habe mich da mit Hartwig Töne schon drüber unterhalten. Also wir haben beide so ein bisschen Sorge, dass wir enorm auffallen, ja, wenn wir die schmalen Sportler da präsentieren. wir haben schon überlegt, Hadi, lass uns mal die Sportler so ein bisschen nach vorne schieben. Ist für die Kameraperspektive auch ganz gut mit dem Weitwinkel. Dann stehen wir ein bisschen im Hintergrund. Wir sprechen da mit einer Sprache.
Ja, jetzt 2 Wochen SOS-Notfallplan wird auch schwierig dafür.
Ja, doch, den gibt es gerade. Ich mache Intervallfasten. Ich habe das schon mal gemacht. Ja. Also ich verzichte aufs Frühstück, wenn ich nicht morgens trainiere wie heute Morgen, was eine absolute Ausnahme ist. Aber nachdem die Waage über 80 angezeigt hat, bin ich inzwischen innerhalb von einer Woche 2 Kilo leichter geworden wieder und passe bald wieder in meinen Anzug, den ich anziehen will.
Da. Ja, okay, das ist dann, ich merke schon, du ziehst alle Register.
Genau. Aber wir wollen nicht über uns reden, wir wollen reden über das, was sich gerade in der Triathlon-Welt abspielt. Das waren vor allen Dingen ganz viele Ironman-Rennen am Wochenende. Und ja, dann machen wir gleich weiter nach der Werbung. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung, die ebenfalls am Handgelenk stattfindet, dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen oder auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Ja, Simon, es war ein großes Ironman-Wochenende mit 3 richtig großen Rennen und durchaus tollen Ergebnissen aus deutscher Sicht.
Ja, absolut. Genau. Ironman Malaysia den Anfang gemacht und dann Ironman Cozumel und Ironman Arizona. Ja, und die nächsten oder die ersten Hawaii-Slots wurden jetzt vergeben. Also ich glaube, vorher waren ja fest schon qualifiziert Andreas Böcherer und Daniela Semmler.
Von Rennen in Italien,
genau.
Ende September, ja.
Und Laura Philipp aus Barcelona.
Genau.
Und ja, jetzt sind Svenja Tös dazugekommen, Marin Hufe. Ja, Marin Hufe, die ist 13. geworden in Hawaii dieses Jahr. Und hat dann sich noch ein spätes Rennen ausgesucht, mit deutlichem Vorsprung gewonnen, ich glaube fast eine halbe Stunde.
Halbe Stunde war es, 9,25 glaube ich zu 9,55.
Ja, also sprechen glaube ich 2 Sachen für. Einmal starke Leistung, ohne Frage, aber ja, das Startfeld, ich sag mal so, hätte auch härter sein können. Von daher smarte Entscheidung, da zu starten, früh die Quali zu lösen, jetzt schon qualifiziert zu sein. Und Svenja Tös ist natürlich eine super tolle Geschichte. Vor 2 Jahren noch Age Group Weltmeisterin, also 2016 auf Hawaii, dann Profilizenz gelöst und jetzt den ersten Ironman als Profi gewonnen und auch den Hawaii-Slot jetzt. Von daher.
Die ist ja auch noch relativ jung, glaube ich.
Ja, ich glaube
27
auch. Ja,
oder
genau.
Ja.
Also 30 hat sie noch nicht erreicht.
Nee, Marin Hufe hat schon eine 4 vorne stehen.
Ja, 40 ist sie, genau.
Ja.
Hat ja dieses Jahr ihren ersten Ironman überhaupt
in Klagenfurt.
Gewonnen. Genau, in Klagenfurt. Und ja, von daher gleich Doppelschlag und knapp an den Top 10 auf Hawaii vorbei. Also kann sich sehen lassen dieses Jahr.
Absolut, absolut. Summa summarum haben wir jetzt 9 Deutsche, die sich schon für Hawaii qualifiziert haben. In diesem Jahr waren 8 am Start.
Ja.
Ja, 5 Männer, 3 Frauen. Heißt natürlich noch nicht, dass diese 9 auch am Start stehen werden. Also ein Jahr ist lang, da kann viel passieren. 4 von denen müssen auch ihren Slot noch bestätigen. Das sind nämlich die 3 deutschen Hawaii-Sieger der letzten 5 Jahre. Sebastian Kienle, Jan Frodeno und Patrick Lange. Die letzten 5 Sieger von Hawaii oder die Sieger der letzten 5 Jahre müssen ein Rennen noch ins Ziel bringen über die Ironman-Distanz bei Ironman, um den Slot zu haben. Und die letzten 3 des vergangenen Jahres sind auch dabei, unter gleichen Bedingungen.
Die ersten 3 von Hawaii.
Die letzten 3. Habe ich die letzten 3 gesagt?
Die letzten 3, ja. Du meinst die ersten 3.
Die ersten 3 des letzten Jahres.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, da ist auch Anna Haug mit dabei.
Genau. Also wenn die sich jetzt nicht verletzen und einfach ein Rennen halbwegs ins Ziel bringen, ob als Erster, Fünfter, 15. oder 125. Ja, sind sie dabei, sind da an kein Ergebnis mehr gebunden, aber müssen natürlich trotzdem starten und ins Ziel kommen. Das heißt, in erster Linie natürlich gesund bleiben, aber das ist natürlich nicht der Anspruch, den die haben.
Ja, ich finde das ja spannend inzwischen und sehr komfortabel. Man kann ja diese Rennen wunderbar verfolgen. Einerseits in der App, also die finde ich wirklich ausgereift,
ja,
die Ironman-App.
Das war ja lange Zeit nicht so, da hat es Ironman ja jetzt wirklich geschafft, echt abzuliefern. Also sowohl was die Profis angeht, das ist auch cool, dass man das komplette Rennen in der App nochmal so nachverfolgen kann, dass man jede einzelne Splitzeit nochmal sieht.
Ja.
Also wie sich das Rennen auch entwickelt hat, kann man total gut und strukturiert nachvollziehen. Und das gleiche gilt halt auch für die Age-Grouper. Also jeden, den du da kennst, irgendwie kannst du da ja aufrufen. Ja,
ganz ehrlich, wie oft guckst du in deine Age-Group rein?
In meine Age-Group? Oh, ehrlicherweise gar nicht.
Also ich gucke mir jedes Rennen an. In der M45 inzwischen.
Das habe ich echt noch nie gemacht, weil ich das auch nicht einschätzen kann. Also es sagt mir da noch nichts, die Zeiten. Also einmal bei Langdistanz sowieso nicht, weil ich mich jetzt ein paar Jahre noch wahrscheinlich nicht damit beschäftigen werde und
weil
ich einfach zu jung bin. Und sonst bei anderen 73 Rennen auch nicht, es sei denn, ich bekomme es irgendwie mit oder ich gucke rein, weil ich jemanden kenne,
der das startet. Also bei mir feste Routine, jedes Wochenende App auf, Ironman-Rennen suchen, M40, M45 angucken, bis 6 zählen und dann die Zeit checken.
Okay. Ja.
Man muss ja Träume haben.
Ja, von daher, also genau, für 73 hätte ich es vielleicht auch dann so gemacht, aber ich bin ja jetzt irgendwie für nächstes Jahr qualifiziert. Ich muss mir da keinen Kopf mehr machen, zum Glück. Von daher kann ich da ein bisschen entspannter rangehen.
Aber das, genau, als du gestartet bist dieses Jahr, da habe ich sogar die jüngeren Altersklassen angeguckt. Ja.
Das ehrt mich sehr, das höre ich gern.
Das heißt, ich brauchte gar nicht. Es gibt ja auch eine Altersklassen-Gesamtwertung, das hat gereicht.
Ja, stimmt, in dem Fall schon, ja.
Was mir ansonsten aufgefallen ist, wo wir bei der Ironman-Coverage, die von Ironman selber kommt, ich wollte in den Ironman Arizona reingucken. Wollte gucken, wie Andi 30 so schlägt und mitten im Rennen kam auf einmal eine Aufzeichnung vom Schwimmen und unten drunter lief ein Live-Ticker. Sie sehen hier eine Aufzeichnung vom Schwimmen, weil wir die zweite Radrunde nicht live senden aus Sicherheitsgründen. Wir sind dann beim Laufen wieder da. Mhm. Und da kam so ein bisschen die Erinnerung auf an das große Desaster dieses Jahr in Texas, wo auf der zweiten Radrunde alle Motorräder, sprich nicht nur Medien, sondern auch Kampfrichter abgezogen wurden, weil es zu voll war. Das ist ja immer wieder das Thema, 2 Runden Radkurs. Und das ist bei Ironman nicht alleine so. Wir hatten den Sturz damals von Nils Frommholt in Rot.
Ja.
Es ist voll bei 2 Rundenkursen. Und wenn das jetzt die Konsequenz ist, dass es eine zweite Runde nicht mehr zu sehen und vielleicht auch nicht mehr zu Schiedsrichten gibt, ist das keine ganz positive Entwicklung bei allem, was sich da entwickelt.
Nee, vor allem, weil das ja unglaublich schön ist, dass dieses Jahr dieser Livestream überhaupt ins Leben gerufen wurde. Also auch, ich glaube, die Klickzahlen bestätigen das ja. Das wurde super angenommen. Und ich habe da auch fast in jedes Rennen irgendwie mal reingeguckt. Natürlich saß ich jetzt nicht immer 8 Stunden davor, aber im Zweifelsfall konnte man sich das ja auch danach in Echtzeit nochmal anschauen oder einfach nur dann durchspulen oder so. Das ist natürlich eine viel, viel bessere Möglichkeit als in den Jahren zuvor. Ja, von daher finde ich es auch schade, dass das jetzt so ja, offen bleibt irgendwie, ob das in Zukunft in der umfassenden Weise noch stattfinden kann. Weil wenn man dann halt irgendwie mal für 2,5 Stunden raus ist, im Zweifelsfall springen dann auch die Leute ab also und gucken sich das dann nicht mehr an. Mhm. Aber wir haben es in Hamburg ja gesehen. Manchmal gibt die Strecke das dann einfach nicht her mit den Motorrädern. Das war ja hier ein ähnliches Problem.
Ja.
Und bevor man da irgendwie die Athleten für büßen lässt, indem dann da Unfälle passieren oder so, oder dass da das Risiko eingeht, dass da irgendwer stürzt, ist das natürlich die richtige Wahl, aber ja, muss man vielleicht schauen. Wissen die natürlich auch selbst, bin ich fest von überzeugt. Vielleicht sind sie da ja auch um eine Lösung bemüht.
Ja. Am Rande nochmal, Klagenfurt hat diese Lösung ja gefunden und vorgestellt letzte Woche. Es gibt nur eine Radrunde, das heißt, es sind letztendlich 2 verschiedene Radrunden. Das soll es entzerren und dann im Nebensatz, dafür nehmen wir aber auch 4.000 Leute auf die Strecke und die Reaktionen im Internet waren relativ eindeutig.
Ja,
ist ein schwieriges Thema.
Ja, klar, also ist, glaube ich, man sollte dem immer eine Chance geben, bin ich der Meinung, und mal sich dann nächstes Jahr angucken, wie das in der Umsetzung läuft. Ist natürlich für die Veranstaltung schön, dass es jetzt das größte Rennen der Welt dann wäre mit 4000 Startern, das größte Ironman-Rennen. Aber ja, wenn es dann letztendlich darauf hinausläuft, dass die eigentliche Problematik, die dadurch verhindert werden soll, trotzdem noch stattfindet, dann ist es natürlich eine Milchmädchenrechnung.
Ja, ja, ja. Aber halten wir jetzt mal fest, wir klagen da, was die Coverage betrifft, auf einem enorm hohen Niveau.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Kleine Anekdote, als ich mit Triathlon mal angefangen habe vor vielen Jahren, wenn man da einen Ironman, also wir hatten eine Quelle zu Ironman-Ergebnissen, ja, und zwar unser Vereinsvorsitzender, der hatte holländisches Fernsehen und auf dem holländischen Videotext, das war sowas, wo man mit Seitenzahlen agiert hat auf dem Fernseher. Da gab es relativ schnell, also so eine Woche nach dem Rennen, tatsächlich Ergebnisse von internationalen Ironman-Rennen. Und da hat er rumgerufen im Verein. Habt ihr schon gehört, Rob Barrel hat, was weiß ich, wo gewonnen? Also du kennst weder Videotext noch Rob Barrel, aber es gab damals auch weltweit nur 7
Ironman-Rennen. Videotext kenne ich noch.
Okay. Jetzt,
ja, ja, ganz früh noch. Aber ja, unfassbar. Das ist ja richtiges Gold, was du hier ausgibst. Ja, ich weiß nicht, seit wann, du hast es ja verfolgt, da habe ich ja noch nicht mal an Triathlon gedacht, seit wann ist es mit der Übertragung so, dass man das halbwegs, dass man Ergebnisse überhaupt findet?
Dass man Ergebnisse findet, boah, das ist alles ein Phänomen der letzten 10 Jahre, würde ich sagen, ja, also wir kennen das ja auch noch, ich meine, wir sind jetzt nicht mehr der Gatekeeper, der Zugang zu Ergebnissen liefert, wie es noch vor ganz vielen Jahren war. Also es gab Zeiten, da haben wir mühsam versucht, die Ergebnisse auf ein einheitliches Format auf unsere Website zu bringen, mit dem Ergebnis, dass alle anderen sie kopiert haben. Haben natürlich gesagt, sie haben das Gleiche gemacht, wir haben da mal einen Zahlendreher eingebaut, der tauchte überall woanders auf. Ja, also, aber die Zeiten sind zum Glück vorbei, ja, die Ergebnisse sind allgegenwärtig und an uns liegt es, das Ganze zu interpretieren und einzuordnen. Und ja, das macht eigentlich viel mehr Spaß, als einfach nur den Nachrichtendienst zu machen.
Das stimmt, absolut. Genau, apropos einordnen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ein Deutscher hat die Hawaii-Quali nicht geschafft. Und das ist Andreas Dreiz.
Ja.
Und der ist daran auch, ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, knapp gescheitert, spiegelt sich das nicht unbedingt in Ergebnissen wieder, weil er ist am Ende Zehnter geworden. Aber hat das Rennen lang angeführt, ist Tagesbestzeit auf dem Rad gefahren, 4 Stunden 14. Ist dann zusammen mit dem US-Amerikaner TJ Tollakson auf die Laufstrecke gegangen, wurde dann erst überholt, dann ist der wieder langsamer geworden, dann hat er ihn überholt nach bei Kilometer 5 und hat dann angeführt bis zum Halbmarathon, ja, und ist dann übel eingebrochen.
Ja, ja. Also da hat die Strategie, die anderen gefahren haben, der frühen Qualifikation noch nicht funktioniert, aber wie gesagt, wir haben 9 Leute jetzt auf der Liste, wer kommt denn noch? Den werden wir noch auf Hawaii sehen. Man muss ja eigentlich ein Rennen gewinnen jetzt erstmal, wenn es in die nächsten Rennen geht. Später geht es dann vielleicht über Nachrückerplätze, weil die Rennen gewonnen haben, schon qualifiziert sind.
Ja, du meinst es von den Deutschen, ne?
Also es sind ja nicht irgendwelche Deutschen, die jetzt auf der Liste stehen. Das sind ja schon die ganz gut performt haben. Es fehlen aber noch Namen wie
Boris Stein, Nils Frommold,
Anja Beranek,
jemand wie Patrick Dirksmeier. Glaube ich, sollte man auch auf Verrechnung haben. Der startet in 2 Wochen beim Ironman Western Australia.
Ja, es gibt noch 2 Rennen in diesem Jahr, Western Australia und Argentinien.
Da steht beispielsweise Andreas Rehlert auf der Startliste.
Ah, und es gibt mehr Plätze, weil es eine kontinentale Meisterschaft ist,
genau.
Südamerika-Meisterschaft.
Zwei Plätze gibt es. Mhm. Ja, so wie das aussieht, ziemlich starkes Feld. Müssen wir mal schauen. Also jetzt bezüglich Andy Rehlert, dem glaube ich, dass auch viele wünschen würden, dass er sich qualifiziert und dann auch gut abschneidet auf Hawaii. Ja, ultra schwer einzuschätzen. Also lang irgendwie nichts gehört und dann ja hoffentlich gesund und gut trainiert und startet auch. Aber manchmal, wir wissen ja selbst, wie es ist. Manchmal stehen die Leute noch auf der Startliste und gehen dann gar nicht an Start. Also jetzt beispielsweise in Argentinien stehen noch Leute auf der Liste, die jetzt am Wochenende gestartet sind. Bei den verschiedenen Rennen, Cozumel, Arizona, die haben sich wahrscheinlich einfach bis zur Frist auf beide Listen setzen lassen und dann spontan entschieden, was sie machen wollen. Von daher muss man dann natürlich auch immer sehen, wer dann wirklich am Wettkampftag auch an der Startlinie steht. Aber das sind sicherlich Leute, die man noch auf dem Schirm haben sollte. Genau, wen gibt es da sonst noch so? Ich bin ja gespannt, ob beispielsweise Florian Angert eine Langdistanz macht. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der ist erst 26, 92er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, das wäre oder ist für die Zukunft sicherlich jemand, der auf der Langdistanz aus deutscher Sicht richtig Alarm machen könnte.
Ja.
Ja, aber vielleicht ist 2019 noch ein bisschen zu früh.
Warten wir es ab. Hoffen wir mal, dass wir mit 10 Leuten überwintern. 10 Leute auf der Quali-Liste.
Ja,
das wäre schon eine gute Quote.
Das wäre eine gute Quote.
Ja, es gab auch ein bisschen Kurzdistanz am Wochenende. Da bin ich komplett raus aktuell.
Ja, genau. Also Kurzdistanz ist ja fast auch zu Ende, was die großen Sachen angeht. Es war jetzt am Wochenende ein Afrika-Cup in Namibia. Da haben die Deutschen ziemlich gut abgeschnitten. Das hat Jonas Schomburg gewonnen und Jonas Breininger ist Dritter geworden. Ja, muss man fairerweise auch sagen, waren, glaube ich, insgesamt nur 11 Starter. Viele Südafrikaner aus der Heimat, die das Rennen gemacht haben. Ja, aber gerade Jonas Schomburg, mehr als Gewinn kann man nicht. Kann auch nur die Leute schlagen, die am Start sind. Von daher ist das, glaube ich, ein Zeichen in die richtige Richtung. Und dann ja, können wir mal gespannt sein, wie es dann aussieht, wenn es dann im, ich glaube, März ist es dann wieder losgeht mit der WTS.
Ja, gibt es eigentlich schon Termine für die Super League im nächsten Jahr? Weil das ist ja doch das Format, was eigentlich am ehesten so in der Öffentlichkeit stand.
Zumindest
in der Triathlon-Öffentlichkeit.
Also erstmal Singapur und das ist dann das Ende der Gesamtwertung. Also dann, es gibt ja quasi so ein Gesamtranking und wer das nach dem Rennen in Singapur gewinnt, kriegt $100.000 Preisgeld. Und ja, Singapur ist der Abschluss. Ich meine, das ist im Februar, Ende Februar. Ja, genau. Und dann muss man mal schauen. Ich glaube, weitere Termine wurden noch nicht veröffentlicht, aber ich denke, es wird ähnlich aussehen jetzt wie dieses Jahr auch. Spät im Jahr nach der World Triathlon Series wird Super League beginnen, wird dann 3 bis 4 Rennen haben und im Jahr drauf früh enden, damit sich das nicht überschneidet, weil die haben natürlich auch ein Interesse, dass die Kurzdistanzler beides machen können, bei beidem erfolgreich sein können und sich das nicht überschneidet und die irgendwie dann konkurrieren. Die wollen ja schon bewusst, dass sich das ergänzt.
Ja, im nächsten Jahr wird es aber erstmal, glaube ich, vorrangig für viele darum gehen, nach Tokio zu blicken.
Ja.
Es gibt ein Testrennen auch auf der dann zukünftigen Olympiastrecke. Olympische Spiele haben immer einen langen, langen Vorlauf.
Ja, absolut. Da ist es auch wirklich. Man neigt ja immer dazu, das zu sagen, aber ich glaube, spannender als jemals zuvor. Oder als in den letzten Jahren, nicht jemals zuvor, ist jetzt falsch gesagt, aber spannender oder offener als in den vergangenen Jahren, weil 2012 hätten sicherlich viele damit gerechnet, dass Brownlee gewinnt und 2016 irgendwie auch. Das wird man definitiv 2020 nicht mehr sehen, aber es gibt halt nicht so den Überflieger. Am ehesten halt Mario Mola, aber da haben natürlich alle auch ein Interesse, dass man den irgendwie los wird.
Und yeah.
Haben wir auch noch ein bisschen Zeit, sich da vorzubereiten.
Yeah.
Ja, es wird spannend.
Yeah. Bei Journalisten ist der Vorlauf übrigens noch größer. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Akkreditierungsschluss für Tokio war am 1. November. Ich habe natürlich da alles in den Ring geworfen, was wir haben und ich bin gespannt. Das ist immer wieder spannend.
Dann kriegst du da immer so Bescheid. Du warst ja jetzt, wie oft warst du schon bei den Olympischen Spielen?
Ich war bei 5 Sommerspielen und einmal als Tourist bei Winterspielen.
Ah, okay.
Ja, und habe also alles, was Triathlon betrifft, da erlebt. Ja, das war ja damals, Sydney war ja der erste Wettkampf der Olympischen Spiele überhaupt.
Stimmt, du warst ja immer dabei.
Ich war immer dabei.
Ja.
Also wenn Triathlon bei Olympia, war ich dabei.
Ja,
krass. Mein Highlight war sicher. Das muss ich gerade überlegen. Also Sydney sicher schon von der ganzen Location her und erste Mal Olympia. Athen war eher mau, auch was den Triathlon betrifft, so von der Location. Peking war ja nicht wirklich Peking, das war ja 60 Kilometer außerhalb.
Ja.
War aber auch irgendwo spektakulär. London war sicher so von den Zuschauern her, Heimfans, Brownlees und so, eine großartige Sache. Ja, und Rio waren ja eher so Olympische Spiele, die so eher problematisch waren.
Mhm.
Und das stand natürlich aus deutscher Sicht eher so unter dem Stern, wir haben politisch ganz viel falsch gemacht im Vorfeld.
Ja, ja.
Das war sicher irgendwo der Super-GAU und die größte Krise, die der deutsche Triathlon-Sport je hatte,
ja.
Was da so vor und hinter den Kulissen sich abgespielt hat. Jetzt hoffen wir, dass Tokio wieder besser wird.
Ja, da kann man ja auch noch nicht viel mehr als mutmaßen, weil jetzt gerade neuen Trainer, Faris Al-Sultan.
Ja, stell dir vor, Hawaii-Sieger, Hawaii-Sieger Trainer und Olympiasieger-Trainer.
Ja, okay. Oh, ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dazu wird es 2020 auf gar keinen Fall kommen. Leider, auch wenn ich es mir wünschen würde. Aber das Szenario sehe ich noch nicht.
Ja, jetzt sind wir irgendwie völlig ungeplant in Tokio gelandet.
Auch meine Frage noch zurück, wann bekommst du immer Bescheid?
Ich glaube im Februar.
Okay.
Also es läuft immer über mehrere Etappen. Ich habe mich jetzt nicht persönlich beworben, sondern wir haben uns als Medium beworben, ja, mit Swim und Triathlon. Und jetzt wird ausgewertet, da wird auf Reichweiten geschaut und so weiter. Und dann gibt es erstmal eine Zusage für das Medium und dann im nächsten Schritt gibt es eine persönliche Geschichte. Ja. Und es hat bei mir auch über die Jahre immer anders funktioniert. Ja, ich war zweimal für die ITU da quasi am Start.
Ja.
Das Schönste war so tatsächlich dann in Rio, weil ich da erstmals eine Vollakkreditierung als Fotograf hatte. Das heißt, ich durfte überall rein. Mhm. Und da siehst du dann Dinge, die ganz weit weg sind vom Triathlon. Ja, Frauenturnfinals sind eine großartige Geschichte, zumal ich da völlig untalentiert bin. Da bist du nur und hast noch nie Turnen gesehen und dann siehst du gleich das Beste, was es gibt. Ja. Ja, ein Olympiafinale bei den Frauen.
Ja.
Und bist da in erster Reihe. Und Simon Bales sitzt einen Meter vor dir, ja. Vielleicht stand sie auch, ich weiß nicht, ist kein Unterschied.
Ja.
Und du bist wirklich ganz nah dran. Also das waren großartige Momente, ja. Oder Bahnradsport oder sowas oder Usain Bolt mal Auge in Auge durch die Kamera zu sehen.
Ja, ja, das glaube ich. Also da kann ich ja nicht ansatzweise mitreden. Das Einzige, was ich so hautnah erlebt habe, was auch großartig war, war dieses Jahr in Berlin, Leichtathletik EM im eigenen Land. Das war auch schon sehr beeindruckend, einfach weil diese Heimatmosphäre, ne? Wenn dann ein deutscher Hochspringer die Höhe geschafft hat, dann ist das ganze Stadion so ausgerastet, als wenn Hertha BSC ein Tor geschossen hätte. So. Und das passiert halt dann 15 Mal am Abend. Also es war wirklich, wirklich großartig. Also ich kann mir das ansatzweise vorstellen, wie das dann sein muss, auch wenn es natürlich dann, ich war als Zuschauer da und wenn du als Fotograf da bist oder als Journalist, ist das, also wissen wir auch aus dem Triathlon, nur ist ja eine andere Bühne, deutlich, deutlich größer, schon eine andere Atmosphäre. Auch irgendwie, bin ich sehr, sehr neidisch, ganz ehrlich.
Naja, Berlin ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja im nächsten Jahr dann auch die deutschen Meisterschaften in Berlin. Ja, Sprintdistanz im nächsten Jahr für die Elite. 3. und 4. August sind die Finals in Berlin in 10 verschiedenen Sportarten. Triathlon ist mit dabei und da sind wir mal sehr gespannt, was das bedeutet für den Triathlon.
Ja, ist ja auch eine Premiere. Also ähnlich wie die Klagenfurt-Geschichte. Mal eine Chance geben und gucken, wie es läuft und im Nachhinein dann schauen, was gut war, schlecht und wie es dann in der Zukunft weitergeht.
Ja, ich werde da wahrscheinlich dann switchen zwischen Olympiastadion, wo ja wohl der Zieleinlauf der Triathleten stattfinden soll, und der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin.
Ja.
Wo dann die Schwimmwettkämpfe sind.
Ja, das wird ein sportliches.
Es wird sportlich von Wir müssen nochmal gucken, mit wie vielen Leuten wir da hinfahren. Ja, Eine Meldung gab es heute von Ironman noch. Das heißt, die Meldung war es nicht heute, sondern heute ist es erstmals offiziell geworden, weil die Frankfurter Rundschau einen Artikel gemacht hat. Björn Steinmetz ist nicht mehr Deutschlandchef von Ironman. Für uns jetzt nicht überraschend. Also wir sind eher überrascht, wie lange das irgendwie so gar kein großes Thema in der Öffentlichkeit war. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Aber bei Ironman muss man leider sagen, ist sehr, sehr viel Personal, was richtig gut war, gegangen dieses Jahr.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da stecke ich nicht tief genug drin, auch über die Jahre, um die Entwicklung beurteilen zu können. Das will ich mir auch nicht rausnehmen. Da weißt du sicherlich besser Bescheid. Ich weiß nur persönlich, dass Björn ein super Kerl ist. Jemand, der für den Triathlon brennt und immer sehr, sehr engagiert dabei war, immer wenn wir ihn getroffen haben und das alles auch sehr, sehr ernst genommen hat und, glaube ich, auch einen verdammt guten Job gemacht hat. Also die Rennen werden ja oder sind ja immer so gut durchstrukturiert gewesen und gut organisiert gewesen. Und da glaube ich einfach, das ist, wissen wir ja bei vielen Sachen, einfach auf das Team im Hintergrund zurückzuführen. Und das war ja letztendlich das Team von Björn Steinmetz. Von daher muss...
Aber auch da sind es weniger geworden. Da sind einige Leute gegangen über den Sommer, wo man schon so ein bisschen denkt, boah, wer soll diese Lücken füllen? Ja, weil das ist ja doch alles irgendwo gewachsen gewesen. Ja, wir haben momentan auch keine... falsch angefangen der Satz, auch unsere Ansprechpartner in der Presse haben gewechselt, das sind jetzt die wir schon seit Jahren hier aus Hamburg kennen, was natürlich kurze Wege sind, aber da gibt es ja viele Leute, die haben die Rennen selber noch nicht erlebt, mit denen man jetzt irgendwo da agieren muss. Das ist schon schwierig und da können wir nur hoffen, dass da Lücken schnell gefüllt werden.
Ja, genau. Und ich habe gelesen dann in dem Artikel, Björn wird trotzdem weiterhin in einer anderen Form bei Iron Man sein. Er bereitet sich auf Südafrika vor und kehrt dann an eine Startlinie bei Iron Man zurück.
Ja, ganz ehrlich gesagt, das war ja auch mein Plan.
Ja,
ich war ja schon fast so gut wie gemeldet für das Rennen. Und dann kam diese blöde Geschichte und ich hätte mich ja gerne mit Björn in der Altersklasse dann um den Kona-Slot gekabbelt.
Ja, du findest noch ein anderes Rennen. Dann ist es die Chance, dass ihr euch beide qualifizieren könnt. Nicht, dass der eine dem anderen den Slot wegnimmt, das wäre ja blöd gewesen.
Ja, davon bin ich zumindest weit entfernt. Von Björn höre ich, dass er ganz gut im Saft steht. Er hat jetzt Zeit.
Ja,
ja, das werden wir natürlich beobachten, wie das weitergeht bei Ironman. Ansonsten, die Rennen stehen ja bis auf eins, da haben wir schon drüber gesprochen. Da gibt es auch noch nichts Neues zum Thema Rügen.
Ja.
Außer, dass wir Fragen bekommen haben, jetzt nachdem wir es thematisiert haben, wisst ihr denn, ob was stattfindet oder nicht.
Ja.
Da bleibt es weiter abzuwarten.
Ja.
Ja, was gab es noch an Meldungen? Es gab Meldungen, Lionel Sanders hat ein neues Rad. Und zwar ein Rad, was viele Deutsche gut kennen. Ja. Lionel Sanders fährt jetzt ein Canyon Speedmax.
Ja, also jetzt kann ja quasi nichts mehr schief gehen. Nee, gab es auch witzige Kommentare unter dem Artikel, den wir dazu geschrieben haben, oder der Bildergalerie dazu.
Es gab die Forderung, ihn einzubürgern.
Ja, einmal das und einmal irgendwie halt den Plan, ist ja logisch, die Deutschen mit ihren eigenen Waffen schlagen. So, wenn die schneller sind mit dem Canyon, brauche ich auch einen Canyon. Gut, ob das jetzt wirklich dahinter steckte, weiß man nicht. In dem Video, was er selbst dazu veröffentlicht hat, hat er ja irgendwie gesagt, es war quasi so ein bisschen sein Traum oder seine Liebe zu diesem Rad. Kommt daher, dass er das bei Jan Frodeno gesehen hat, das erste Mal, als er gegen ihn gestartet ist und dann dachte, boah, das ist aber so, das Rad muss ich auch haben. Also vielleicht hat das echt so ein bisschen damit gespielt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er sich da jetzt freut, neue Wege gehen zu können mit einem ja deutlich größeren Sponsor, muss man ja auch sagen, mit wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, mit wahrscheinlich auch mehr Budget, was dahinter steckt und auch anderen Partnern, die ihm da in Bezug auf Bikefitting und Aerotest und so besser zur Seite stehen können.
Ja, ich finde, das ist so ein Zeichen, oder das ist das Besondere im Langdistanz-Triathlon, es gibt eigentlich keine nationale Brille. Ja? Es gibt ausländische Trainer, die Deutsche trainieren, es gibt deutsche Trainer, die ausländische Sportler trainieren. Einige Sportler der Weltspitze treffen sich auf Radbahnen in Büttgen bei Düsseldorf, um da Aerotests zu machen, ja, mit deutschen Bikefittern. Deutsche Industrie stattet internationale Athleten aus. Also das ist, möge der Beste gewinnen, egal woher er kommt. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Denke, finde ich.
Ja, einmal das. Also gerade auch, was so du schon gesagt hast, was die Trainer-Athleten-Beziehungen angeht oder auch, dass viele, also der Kreis im Triathlon ist ja auch relativ klein, ne? Wenn Athleten ins Trainingslager fahren, trainieren die auch mit anderen Profis. Also da kann nicht jeder mit jedem natürlich, aber das ist ja auch schon gang und gäbe, dass da nicht so dieses Konkurrenzdenken ist irgendwie, ja, der fährt die gleiche Route und irgendwie man nickt sich einmal zu und jeder zieht da eisern sein Training durch, weil man unter allen Umständen irgendwie besser sein will als der andere, sondern da fährt man halt zusammen und da unterhält man sich dann auch. Das ist ja bei ganz vielen so, da profitieren ja irgendwie alle von. Und auch von so einer Sache wie mit Canyon, da profitiert natürlich auch Canyon davon. Ne? Das ist ein anderer Markt jetzt, auf den sie gehen. Und Lionel Sanders ist ja einer der besten Radfahrer überhaupt. Ist natürlich auch ein Aushängeschild, das darf man dabei ja auch nicht vergessen.
Ja, ja. Ich glaube auch, ein Lionel Sanders-Sieg auf Hawaii wäre gut für unsere Auflage, sage ich jetzt mal.
Ja, also mich musst du da nicht fragen. Der Typ ist absolut grandios.
Nein, es ist tatsächlich so, der Verkaufserfolg unseres Hawaii-Specials ist sehr siegerpersonenabhängig.
Ja.
Ja? Also Beispiele, deutsche Siege funktionieren immer.
Ja.
Und Chris McCormack hat auch funktioniert, aber ein Craig Alexander zum Beispiel gar nicht.
Was mit Frederik van Lierde?
Oh, noch weniger als
Wunderpunkt
gar nicht.
Wunderpunkt, in der Meinung, nicht hier.
Ja. Ja, das hat was mit Charisma der Athleten zu tun, das hat was mit Präsenz der Athleten auf dem deutschen Markt zu tun. Also ein Macker war hier natürlich über seine Fights und Duelle mit deutschen Athleten sehr bekannt, immer polarisierend, aber bekannt. Ja. Ja. Und Craig Alexander war einfach, who's Craig Alexander? Ja, ja. Und ich meine, Lionel Sanders ist einer der prominentesten Athleten in Deutschland, kann man glaube ich sagen, inzwischen auf der Langdistanz.
Ja, das ist ja das Witzige irgendwie. Der hat ja vor 3 Jahren zum Beispiel schon etliche 70-3-Rennen gewonnen, auch schon Ironman gewonnen und den kannte fast niemand. Also echt nur Leute, die sehr tief in der Szene drin stecken. Mittlerweile kannst du wahrscheinlich in einem Triathlon-Verein beim Training irgendwie mal rumfragen, so, wenn du da Lionel Sanders erwähnst, dann kann jeder was damit anfangen und jeder weiß jetzt, wer das ist, hauptsächlich natürlich durch das Hawaii-Rennen im letzten Jahr, aber das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, der kam ja nicht einfach so um die Ecke, sondern das ist ja diese Präsenz hier, findet in erster Linie mit dem Ironman Hawaii statt und wenn du da vorne dabei bist, dann haben alle den Namen abgespeichert, ganz egal, wie tief sie sonst in der Triathlon-Materie drinstecken. Aber ja, schauen wir mal, wie das übers Jahr kommt und wer dann nächstes Jahr vorne mitmischen kann.
Ja, aber trotzdem, Lionel Sanders 2017 ist was anderes als ein Bart Anouz 2018. Der hat zwar Hamburg gewonnen,
ja,
aber der ist trotzdem, glaube ich, nicht präsent.
Ja, na klar, das ist dann in dem Vergleich auch einfach so ein bisschen eine Frage der Persönlichkeit, ne? Also Lionel Sanders ist halt auch, ja, das macht ihn ja irgendwie so faszinierend, dass man alles mitverfolgen kann, dass man Einblicke bekommt in sein Training, in seine Daten, in seine Auswertung, aber auch in sein tägliches Leben und vor allem in seine Gedankenwelt. Also der Typ ist ja wirklich so ehrlich wie kaum ein anderer Sportler und das macht ihn so verdammt sympathisch, dass er sich nach einem Hawaii-Rennen wie in diesem Jahr vor die Kamera setzt und da kommen ihm echt die Tränen und der nimmt es nicht raus. Und der muss das nicht posten, das war nicht live oder so und das ist auch nicht gespielt, das sieht man ihm auch an. Also der setzt sich halt dahin und sagt dann auch, warum macht er das? Er möchte den Leuten was mitgeben, er möchte denen das zeigen, er möchte sie da teilhaben lassen an all dem, wie es ihm geht, was er macht, auf eine ehrliche Art und Weise. Nicht das Gestellte, hier, ich poste nur meine guten Trainingseinheiten und sonst kriegt ihr nichts mit. Der hat alles offengelegt, was daneben ging und die Gedanken, die er sich macht. Und weil das so verdammt authentisch ist, kommt da natürlich auch so gut an. Da muss man ehrlich sein.
Es gab aber Live-Tränen letzte Woche und zwar Patrick Lange beim Bambi. Also bestimmt hinterher, er war kurz davor während seiner 30 Seconds of Fame da auf der Bühne.
Ja,
also Bambi für Triathleten nichts Neues. Ja, das hatten wir schon zweimal. Faris Al-Sultan hat einen Bambi bekommen und Jan Frodeno auch. Jetzt Patrick Lange. Ne? Und er war auch ehrlich und authentisch. Er hat sich da präsentiert, wie er ist. Er hat sich artig bedankt bei allen und er war durchaus emotional.
Ja, kann ich auch voll verstehen. Also ganz ehrlich, nach dem Jahr, es gab sicherlich nicht viele, die ihm die Titelverteidigung zugetraut haben. Und so wie sich Patrick in einigen Interviews gegeben hat, waren da ja auch durchaus Selbstzweifel vorhanden. Und wenn du dann so ablieferst mit allem, was dazu gehört, dann kann ich auch echt verstehen, dass das auch so dieses Gefühl ist, hey, alle, die sonst das ganze Jahr irgendwie geredet haben und ne, denen habe ich es jetzt mal richtig gezeigt. Und er hat ja auch bei uns gesagt, die Genugtuung ist natürlich groß, das bestätigen zu können, nicht derjenige zu sein, der am Ende sagen musste, so hey, ja, ging dann halt dieses Jahr daneben, nächstes Jahr wird's besser und ich habe schon mal gewonnen, sondern nochmal einen draufgesetzt. Und von daher darf man sich, finde ich, in solchen Momenten absolut drüber freuen und da finde ich es auch super verdient, dass so jemand den Preis bekommt. Ne? Wenn du den Titel unter dem Druck mit aus der Situation verteidigen kannst, muss man ja auch nüchtern betrachtet sagen, großartige Leistung, Großes geleistet, und schön für den Sport.
Ja. Also Bambi ist jetzt nochmal eine Spur höher als im letzten Jahr, wo es kein Bambi gab. Die andere Fernsehpräsenz mit Sportstudio, mit allem drum und dran war glaube ich, ähnlich. Ja. Trotzdem, glaube ich, wird er da besser mit umzugehen wissen. Und er kennt jetzt auch das Gefühl mit der Zielscheibe auf dem Rücken. Dieses Jahr, du sagtest es, hat ihn, glaube ich, kaum einer als Favorit gehabt, außer unser Chefredakteur Nils. Ja. Der hat immer gesagt, vergesst mir den Lange nicht. Also wir haben alle andere Favoriten gehabt. Das wird uns so schnell auch nicht wieder passieren, oder?
Nee, und weißt du, was das Witzige ist? Ich war ja im Februar auf Fuerteventura und habe unter anderem mit den Norwegern trainiert, mit Christian Blumfeld und den anderen Kurzdistanzlern.
Also ich fotografiere sie, du trainierst mit ihnen gleich.
Genau. Alles, ja. Und da habe ich mich morgens darüber mit ihm unterhalten, weil es dann darum ging, wann macht er mal Langdistanz und 73 Bahrain und so, ging es darum. Und da hat er gesagt, das war im Februar und da hat er gesagt, er glaubt, das tut Patrick Lange total gut, dass er als Sieger nach Kona kommen wird und er ist nicht der Favorit. Das wurde, diese äußere Wahrnehmung, weißt du, also das sind ja absolute Weltklasse-Sportler aus einem anderen Land, da bekommst du mal so einen anderen Einblick, nicht so die deutsche Brille und die Leute, die sich hauptsächlich für Langdistanz interessieren, sondern das war halt wirklich so, vielleicht nach außen auch für viele so ein One-Hit-Wonder. Und einfach, dass es super schwierig wird, das zu wiederholen. Und jetzt hat er bestätigt, er muss sich seinen bekannten Rucksack nicht zu voll füllen, und das macht er auch nicht. Und wenn ihm das gelingt, dann ist er offensichtlich bei dem Rennen speziell super schwer zu schlagen.
Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Lange alleine es geschafft hat, jetzt über dieses Jahr, gar nicht über das Jahr davor, sondern über dieses Jahr, dass ganz viele Profis ihr Training ändern, weil du brutal laufen musst, solange Patrick Lange am Start ist.
Ja, also das stimmt. Anderer Ansatz ist, das ist auch ganz witzig im Bezug auf äußere Wahrnehmung. Cameron Wolf hat einen Blogpost geschrieben über sein Rennen, über sein Hawaii-Rennen. Und der hat zum Beispiel geschrieben, dass er mit seiner Radfahrt natürlich super zufrieden war, aber ihm das quasi schon Angst gemacht hat, als er gesehen hat nach dem Wendepunkt, dass Andy Dreiz vorfährt, wie dicht die dran sind, und dass Patrick Lange dabei ist. Und das war dann halt auch so umschrieben, so dieses, ich habe dann gesehen, beide haben den gleichen Einteiler an, beide ein Team. Und dann hat er das so verglichen mit seiner Profikarriere vom Radsport, wo das ja üblich ist, dass jemand die Arbeit für den Teamchef oder den Favoriten in dem Fall macht. Und der hat das wahrscheinlich so in dem Moment hat er auch so geschrieben, so ein bisschen so aufgefasst, als wenn das gerade die taktische Komponente in dem Rennen ist. Was ja letztendlich so war, aber ungeplant, wie alle sagen. Das ist halt aus der Renndynamik einfach so entstanden. Aber das war natürlich auch so ein bisschen, das ist halt auch der Punkt dabei. Die starken Radfahrer müssen sich Gedanken machen, wie sie es vielleicht anders hinkriegen,
ja,
weil es gibt einfach nicht viele Leute, die so laufen können auf Hawaii. Vielleicht zwei, drei andere, aber das ist halt die Frage, ist das machbar? Gerade auch in einem Jahr, schafft man das, derartige Leistung zu bringen, oder muss man halt schauen, welche anderen Wege es gibt? Oder bleibt einem vielleicht nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass Patrick Lange mal einen schlechten Tag erwischt?
Sehen wir irgendwann eine Laufzeit von 2:35?
Ja.
Bist du fest überzeugt?
Ja.
Ja. Boah, Wahnsinn.
Ja, also irgendwann ist halt auch ein weiter Begriff, aber ich glaube schon, ich meine, wir sind ja gar nicht so weit davon weg.
Nee.
Und wenn die Tage mit den starken Bedingungen mal vielleicht wiederkommen, ähnlich wie es jetzt in diesem Jahr so war, oder 2013 war auch ein sehr, sehr schnelles Jahr von den Bedingungen her. Wenn sich da mal so ein Rennen entwickelt, dass Überläufer auch dann in der Gruppe vom Rad steigen und mal Seite an Seite länger laufen, warum nicht? Also ich meine, dieses Jahr sind zwei Leute schon 2:35 gelaufen. Es war zwar in Texas, über die ganzen anderen Bedingungen müssen wir jetzt nicht reden, aber die Laufstrecke war nicht zu kurz. Wie viel Energie die dann vorher durch andere Sachen sparen konnten und so, ist jetzt eine andere Geschichte, aber es ist halt möglich. Ich glaube, dass es wie bei vielen Sachen einfach nur eine Zeitfrage ist. Und das ist ja so eine Barriere, also 8 Stunden sind jetzt gefallen, deutlich, das wird sicherlich auch wieder passieren. Warum sollten nicht auch mehr Leute, die das Potenzial haben, zukünftig unter 2:40 laufen und vielleicht auch deutlich drunter?
Ja, die typischen Schallmauern, Lothar Leder in Rot, 8 Stunden, undenkbar gehalten, lange. Für undenkbar gehalten. Irgendwann werden sie 7:30 im Ironman sein.
Ja.
Ja. Also sind wir sehr gespannt.
Ja, mein Läuferherz ist ja dann immer 4-Minute-Mile oder Entwicklung des Marathon-Weltrekordes.
Ja.
Wo man ja auch sagen muss, da ist noch viel, viel weniger mit Equipment als im Triathlon. Und trotzdem sind die Sprünge, die da über die Jahre passiert sind, einfach durch Trainingsintelligenz und alles, was dazu gehört, so enorm irgendwann geworden, dass man da sagen muss, die Entwicklung, es ist vieles ausgereizt, aber es hört irgendwo nicht auf. Und gerade diese Leistungsdichte, und wenn dann alles mal an dem Tag zusammenkommt, ist es, denke ich, durchaus realistisch.
Ja, ja, ja. Du läufst gerade den schnellsten Schuh der Triathlon-Welt, glaube ich. Ja? Du bist im Test des Patrick-Lange-Schuhs.
Ja, genau. Den habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert, den Hanzo S von New Balance. Witzige Geschichte dazu. Letztes Jahr vom Ironman 70.3 Rügen, das war ja Patricks Testwettkampf vor Hawaii, bin ich am Donnerstag vor dem Rennen mit ihm zusammen die Laufstrecke abgelaufen. Und dann hatte er den New Balance Fuel Core Sonic oder so. Das war damals dieser blaue Schuh mit Boa-Verschluss. Der war dann ganz neu. Da habe ich ihn gefragt, weil ich dann den auch im Schuhtest hier schon hatte, wie er den so findet. Da meinte er, ja, total, total gut. Und er überlegt noch, ob er den auch am Renntag tragen soll. Und dann hat er gesagt, er schwankt zwischen dem und dem Hanzo S. Und dann dachte ich zunächst, das wäre ein Spaß. Weil jeder, der diesen Schuh gesehen hat und ein bisschen Bescheid weiß über Laufschuhe, sieht, das ist der absolut minimalistische Schuh, der angeboten wird. Na, nicht wirklich, da gibt es noch ein paar andere, irgendwie Adidas, Takumi Zen und so, aber gehört auf jeden Fall dazu. SX Piranha gibt es ja auch nicht mehr, aber das ist ja quasi ähnlich. Und der Schuh wird eigentlich für 5 Kilometer Straßenläufe empfohlen, maximal für 10. Und dann hat Patrick gesagt, er will den am Halbmarathon laufen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich halt verarschen will. Und dann meinte er, nee, aber wenn er den da läuft, dann wäre es halt zur Probe, weil er den dann auf Hawaii laufen würde. Und da dachte ich halt, der treibt Schabernack mit mir. Aber der hat es komplett ernst gemeint, hat es durchgezogen. Und dann hat er jetzt zweimal gezeigt, dass es Menschen mit anatomischen Besonderheiten gibt, die das tatsächlich können. Also ich bin fast davon überzeugt, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber so gut wie jeder, der diesen Schuh über die Dauer laufen würde, würde einfach kaputt gehen, weil das funktioniert nicht. Also ja, ich würde den auch maximal für 10 Kilometer auf der Straße tragen oder 10 Kilometer im Triathlon. Für Halbmarathon wäre für mich auch undenkbar. Also ist mir ein Rätsel, wie Patrick das macht, aber ja, es scheint wunderbar zu funktionieren.
Ich erinnere mich gerade an... Wie lange mag das her sein? An Jürgen Zeck auf Hawaii im Nike Mayfly. Das war ein Schuh, der war konzipiert
nach Beispiel.
50 Kilometer. Also so minimalistisch, der sollte nur 50 Kilometer halten. Ja. Da wäre man ja im letzten Jahr beim Ironman Hamburg aufgeschmissen gewesen. Ja? Wenn das Schwimmen gegen das Laufen ersetzt wird, dann kommst du barfuß ins Ziel dann.
Ja. Stimmt, das war mit Wechselzone waren es ja sogar 50 Kilometer. Ja, aber hey, Mayfly, das war ja quasi vor meiner Zeit, so lange ist es ja schon her.
Noch ein Modell hier.
Ja, genau, aber ich kenne den halt und ich bin ja so, ich sammle ja Laufschuhe wie andere Briefmarken. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich noch irgendwo bei eBay, also das darf man eigentlich keinem erzählen, ich abonniere halt also Suchbegriffe bei eBay von Laufschuhen, die ich gern haben will, die es aber nicht mehr im Verkauf gibt. Falls jemand ein Modell reinstellt, irgendwie gebraucht oder noch irgendwo stehen hat, dass ich das angezeigt bekomme. Ja, es klingt schon ein bisschen krank. Aber da habe ich dann auch noch ein paar von bekommen, von Mayfly in Blau dann. Und den bin ich irgendwie dreimal gelaufen. Und ich habe auch Angst, den weiterhin zu tragen, weil das ist so ein Schuh, den stelle ich mir auf die Fensterbank oder so. Da finde ich, erfreue ich mich einfach daran, dass ich weiß, dass ich dieses Modell im Schrank stehen habe. Aber ja, also... Ja, geschichtsträchtige Schuhe auf jeden Fall.
50 Kilometer reicht bei dir auch nur von Montag bis Mittwoch, ne?
das kommt halt auch noch dazu.
Ja.
Nee, aber coole Idee, stimmt.
Ja. Also, ja, ansonsten, wo wir schon hier beim Thema Konsum sind, morgen erscheint unsere Triathlon-Ausgabe 165 mit dem Start der Trainingssaison. Wir haben ja online schon vorgegriffen, aber jetzt geht es wirklich los. Da sind dann die ersten Trainingspläne drin fürs neue Jahr, für die verschiedenen Zielgruppen und Ziele und Distanzen. Ich gucke mir das dann neidisch an, bevor ich selber wieder einsteige. Und ansonsten, wir haben ein Interview drin mit Laura Philipp.
Ja, genau.
Die große Hoffnung für Hawaii im nächsten Jahr, ja, die haben jetzt halt mal früh in der Saison schon interviewt, auch zu ihrem grandiosen Einstieg in Barcelona in die Ironman-Distanz. Ja, ansonsten Quali-Modus für Hawaii, haben wir schon drüber gesprochen. Nochmal alles im Detail und die Prognose, wie wird sich das Ganze auf Renngestaltungen auswirken. Da haben wir jetzt erste Ansätze gesehen, wie Profis das handhaben oder auch nicht.
Ja.
Ja, also das ab morgen im Handel mit einer besonderen Aktion noch. Ihr da draußen kennt ja wahrscheinlich das Thema MyTriathlon. Das sind die MyTriathlon-Member sind unsere Abonnenten. Und jeder Abonnent hat aktuell die Chance, 25% Rabatt im TAX-Webshop zu bekommen.
Ja.
Thema Rollentrainer. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Aktion, da kann sich das Abo ganz schnell rentieren.
Ja, auf jeden Fall. Also 25% kriegt man, glaube ich, sonst selten auf neue Rollentrainer. Ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, habe ich auch schon erzählt, irgendwie beim Training, die mich angesprochen haben, mich dann gefragt haben, als der dann hier auch die Rollen mitgetestet hat, irgendwie, ja, welche Rolle soll ich mir kaufen und so. Und die dann halt gesehen haben, dass es die Aktion gibt. Ja, von daher... glaube ich, für alle, die so mit dem Gedanken spielen, sich eine neue Rolle zu kaufen, sicherlich ein interessantes Gebot.
Ja, und was man damit macht, steht auch ganz viel in der Ausgabe. Smart Trainer, 10 Tipps zum Smart Trainer Training, ein kleiner Ausblick auf das, was sich so softwaremäßig da tut. Ja, da haben wir, glaube ich, ein ganz breites Angebot zu dem Thema, was gerade viele bewegt, auch wenn sie sich dabei geografisch nicht viel bewegen.
Ja, genau, wenn wir gerade schon bei internen Sachen sind, ja, eine weitere noch. Wir haben am Wochenende die 30.000 Follower bei Instagram geknackt mit unserem Triathlon-Account. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Auf jeden Fall.
Und genau, wir bleiben da weiter am Ball. Und ja, vielen Dank für jegliches Feedback und Unterstützung und dass wir da so verfolgt werden. Wir machen weiter.
Insta ist in.
Ja, auf jeden Fall. Also sehen wir ja auch immer wieder, dass die Entwicklung schon dahin geht, dass auch Facebook irgendwie, ne, nutzt ja im Vergleich zu vor ein paar Jahren, ich will jetzt nicht sagen kaum jemand, aber weniger, ist bestimmt auch der Werbung geschuldet, dass da jetzt deutlich mehr Werbung eingespielt wird und vieles dann einfach nur nervt. Vielleicht kommt das auch irgendwann bei Instagram noch extremer, aber schauen wir mal.
Sind wir gespannt, what's next, ja?
Ja.
Ansonsten, what's next? Wir haben einen nächsten Podcast, der kommt am Freitag in die verschiedenen Systeme mit Hartwig Töne. Hartwig, der Streckensprecher bei ganz vielen Rennen auf unterschiedlichsten Distanzen von der Bundesliga bis zum Ironman. Mit dem haben wir gesprochen und auch das ein weiterer Ausblick eine Woche später. Nächste Woche sind wir alle in Langen. Da werden Hartwig und ich die Triathleten des Jahres ehren, die Veranstalter des Jahres. Die Leser und User da draußen haben gewählt. Es war wieder sehr spannend. Es war wieder sehr intensiv, das Ganze auszuwerten. Und wir verraten hier natürlich noch nichts, aber werden natürlich hinterher da auch ausführlich drüber sprechen. Ja, ansonsten Renngeschehen. Wir haben schon erwähnt, es gibt noch zwei Ironman-Rennen. Aber es gibt noch ein halbes Rennen jetzt am nächsten Wochenende.
Genau, Ironman 70.3 Western Sydney. Mit der Besonderheit, dass habe ich jetzt noch nichts gefunden im Social Media, ob Terenzo Bozzoni wirklich startet, aber steht auf der Startliste. Insofern besonders, weil er ganz viele Wochen, fast Monate schwer verletzt war.
Ja, er wurde auch angekündigt vom Veranstalter in einer Pressemitteilung, also er scheint ja tatsächlich zu starten.
Ja, cool, das wird, glaube ich, viele freuen, dass er jetzt gesund ist und wieder Rennen machen kann. Das war ja eine üble Geschichte und auch dann wirklich ein langer oder verhältnismäßig langer Genesungsprozess und ganz, ganz langsam dann noch so mit Anti-Schwerkraft-Laufband, damit man weniger von seinem Körpergewicht beim Laufen bewegen muss und da wieder einsteigen kann und sowas. Und wenn man sich die Bilder anguckt auf seinem Instagram-Account, der sah auch echt übel zugerichtet aus. Von daher, ja. Welcome back. Du kannst kein Deutsch, du wirst es nie hören, aber ich freue mich persönlich trotzdem dafür. Und dann mal schauen, ich glaube, er steht auch für Western Australia dann komplette, also Langdistanz auf der Startliste, ist da Vorjahressieger und hat das ja letztes Jahr geschafft, ist ja das ganz witzige, 4 Wochenenden hintereinander hat er Rennen gemacht. Der hat erst Ironman 70.3 Los Cabos gewonnen, eine Woche später war Island House Triathlon, über 2 oder 3 Tage, ist er Zweiter geworden. Dann war noch ein Rennen, ein drittes, und in der 4. Woche, dann nachdem er die Wochen, 3 Wochenenden vorher, Bahrain war in der 3. Woche, ist er Zweiter geworden hinter Christian Blumfeld, und die Woche drauf hat er Ironman Western Australia gewonnen. Das war ja echt abgefahren, da haben auch alle gesagt, was ist los mit dir? Aber mal gucken, ob er jetzt Ähnliches vorhat. Scheint er jetzt 70.3 zu machen, die Woche drauf Western Australia. Vielleicht kann er da ja anknüpfen. Und ja, mit einem Sieg wäre auch er dann für Hawaii qualifiziert.
Ja, also es gibt noch einige große Rennen. Bahrain steht auch noch vor der Tür. Ja, dieses Jahr ohne Triple Crown Chance.
Ja.
Aber das Rennen, wir haben es beide schon erlebt.
Ja.
Spektakulär auf seine eigene Art.
Irgendwie. Auf jeden Fall. Und gerade was das Startfeld angeht, haben wir da, glaube ich, auch viel Redebedarf. Verraten wir mal nicht zu viel. Schauen wir dann, wenn wir es ankündigen und danach drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, aber Challenge macht auch noch einen großen Neustart mit der Challenge Daytona in Florida auf dem International Speedway. Hochspannend, ist fast wie eine Radbahn mit deutlich mehr Umfang. Ich war mal da, bin mal mit der Touristenbimmelbahn da in die Steilkurven gefahren. Also es ist wirklich eine spektakuläre Location. Challenge hat es ja sehr schwer gehabt auf dem nordamerikanischen Kontinent, aber das scheint jetzt da mal wirklich eine große Nummer zu werden.
Ja, ist ja, glaube ich, jetzt Premiere.
Ja.
Am 2. Dezember.
Ja.
Schauen wir mal, wie das angenommen wird. Das sind sicherlich spektakuläre Bilder.
Lassen wir uns überraschen. Ansonsten erstmal euch allen da draußen vielen Dank für das Zuhören, wenn ihr es wieder bis 95% oder sogar bis 100% dieser Episode geschafft habt. Wir sind nächste Woche wieder da mit dem dann aktuellen Geschehen. Wenn ihr Themen habt, über die wir gerne sprechen sollen, meldet euch gerne bei uns, postet es unten drunter, schickt uns E-Mails, vor allen Dingen liked und teilt den Kanal, wo auch immer ihr uns hört. Ja, abonniert uns, wir freuen uns über jeden, der uns zuhört, und machen nächste Woche da weiter, wo wir jetzt aufhören.
In diesem Sinne, da gibt es nichts hinzuzufügen. Frank, vielen Dank und bis nächste Woche.
Simon, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.